Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen. Eine Firma in den Sand gesetzt, eine Klassenarbeit vergeigt, die Ehe geschieden, den Job verloren, mit dem Start-up-Unternehmen baden gegangen. Es gibt viele Möglichkeiten zu scheitern und Fehler zu machen. Und obwohl es immer wieder heißt, dass man aus Fehlern lernen kann, gehen wir in Deutschland nicht gut mit denen um, die sie machen. Warum ist das so und wie können wir das ändern? Darüber diskutieren wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit unseren Gästen, der Bloggerin und Unternehmerin Bea Beste, die ein paar krachende Niederlagen erlebt und weggesteckt hat und nun ihrerseits Menschen, die was wagen wollen, berät. Herzlich willkommen, Frau Beste.
Guten Morgen.
Und zugeschaltet aus Tübingen ist Professor Andreas Kuckertz, Leiter des Fachbereichs Unternehmensgründung und Unternehmertum an der Universität Hohenheim. Schönen guten Morgen, Herr Kuckertz.
Ja, einen schönen guten Morgen und Grüße nach Berlin.
Sie beide sind offen für die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Geben Sie gerne Ihre Erfahrungen weiter und rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54. Erzählen Sie uns von Ihren Start-up-Plänen oder auch von dem, was nicht funktioniert hat, und diskutieren Sie mit uns über die Frage, wie können wir aus Fehlern und Pleiten lernen. Frau Beste, eine Ihrer vielen Ideen war die Tollerbox, die aber langfristig, Sie müssen den Kopfhörer aufziehen, bitte.
Ich höre nicht.
Sie müssen den Kopfhörer aufziehen, bitte. Jetzt hören Sie mich. Jetzt geht's besser, ne? Eine Ihrer vielen Ideen war die Tollerbox, die hat langfristig nicht funktioniert. Was für eine Box war das?
Also, das war ein Unternehmen, was einem Herzenswunsch von mir entsprach. Ich habe mit voller Passion eine Bastelbox monatlich zu den Familien nach Hause gebracht. Einmal kurz ausgeholt, bis dahin hatte ich auch schon mal Schulen gegründet. Ich hatte die Formschulen gegründet. Ich habe das auch mehr als 6 Jahren geleitet. Und danach gründete ich dieses Unternehmen mit dem Wunsch, Bildung nicht nur in Schulen möglich zu machen, sondern auch zu Menschen nach Hause zu bringen. Mit dem Prinzip des spielerischen Lernens, basierend auf Neugier, basierend auf Entdecken, Erspielen, nicht nur Wissen vermitteln, sondern Dinge erfahren.
Was war da drin in dieser tollen Box?
Das waren so Bastelsachen hauptsächlich, mal ab und zu aber auch so Essexperimente, ab und zu auch Dinge, um die Welt zu erkunden. Also beispielsweise, da war mal so ein Stimmungsbarometer da drin, wo man mit Zetteln innerhalb einer Familie rausfinden konnte, wo man mit so, wie ist Mama drauf, wie ist Papa drauf, oder aber auch so getrocknete Erbsen und Zahnstocher, wo man so Türme bauen konnte daraus, oder auch riesen Seifenblasen. Also lauter Sachen, um die Welt zu erfahren, um Dinge rauszufinden.
Und diese Box konnte man bei Ihnen bestellen?
Die konnte man bei uns bestellen. Das war ein E-Commerce Startup mit Bildungshintergrund, und also ich habe immer gesagt, es ist wie so ein 3D-Geolino.
Ja. Und woran ist das gescheitert? Das klingt ja zunächst mal sehr überzeugend und sehr verlockend und attraktiv.
Das klang super attraktiv. Das war auch erstmal ein Riesenerfolg. Wir waren kurzfristig auch Deutschlands größtes Crowdfunding. Und jetzt kann ich sehr ehrlich sein oder ich kann Ihnen eine offizielle Version geben, warum wir gescheitert sind.
Wir nehmen das Erste, ehrlich sein.
Ehrlich sein ist, weil ich eigentlich meine Hausspezialität eigentlich ignoriert habe. Ich komme aus der Beratung. Ich habe bei der Boston Consulting Group 6 Jahre lang Markenstrategien basierend auf Customer Insight, das ist Kundenverständnis, und eigentlich hatte ich meine Kunden nicht verstanden. Und das ist die ehrliche Fassung. Ich habe nicht verstanden, dass Eltern eigentlich zu wenig Zeit haben, sich einer solchen Box zu widmen. Ich hatte nicht verstanden, dass sich die Boxen dann bei den Menschen getürmt haben, also dass es zu groß und zu viel waren. Und ich habe mich so ein bisschen verhalten wie so eine Mutter mit einem Kind. Mein Kind ist hochbegabt, mein Produkt ist das Beste auf der Welt. Und habe aufgehört zuzuhören und meine Leute zu verstehen.
Also Sie waren so begeistert von der eigenen Idee, dass Sie gar nicht mehr geguckt haben, passt das eigentlich?
Ja, genau. Also wenn ich ehrlich bin, ja. Also
wie viel Zeit ist vergangen von der Idee bis zur Insolvenz?
Wir sind, also wir hatten auch schon einige Scheiterpunkte along the way. Die Idee kam mir so 2011. Gegründet haben wir 2012 und sind im Herbst auf den Markt gegangen. Und 2015 im Januar mussten wir uns eingestehen, dass es nicht mehr weitergeht.
Was haben Sie daraus gelernt?
Ich habe gelernt, ein bisschen kaltschnäuziger zu sein mit meinen eigenen Ideen, mit meinen eigenen Vorhaben. Ich habe gelernt, das, was ich als Berater meinen Kunden erzähle, tatsächlich selbst für mich anzuwenden. Also das heißt, Kundenverständnis, mit den Menschen reden, die Leute verstehen, die es betrifft, mhm, und daraufhin Strategien zu bauen und die auch immer mal wieder zu adjustieren.
Herr Kuckertz, hinfallen gehört ja genauso zum Leben wie Erfolg. Wozu ist Scheitern gut?
Naja, also Scheitern ist sicherlich gut, weil man was daraus lernen kann. Das ist natürlich erstmal ein Gemeinplatz und die Frage stellt sich sicherlich, wie man das dann eben auch richtig macht. Aber wenn man Reflexionsprozess einsetzt, so wie Frau Beste das auch gerade geschildert hat, dann kann man was draus machen und dann kann man besser werden. Und das sehen wir gerade jetzt auch in dem Bereich der Unternehmensgründung, dass viele, die sich mit dem einen Thema ausprobiert haben, damit nicht erfolgreich gewesen sind, dann mit ihren nächsten Ideen wieder erfolgreicher werden und wo es dann funktioniert, weil sie eben reflektiert haben, was kann ich nicht, was will ich nicht. Und dann können die Dinge auch funktionieren. Also dafür ist es gut. Es soll, ist kein Endpunkt. Das ist das Wichtige.
Trotzdem, also das wissen alle theoretisch und trotzdem erlauben wir uns das Hinfallen nicht so richtig. Warum?
Ich glaube, wir haben in Deutschland, wenn man das mal so pauschal sagen kann, vielleicht auch ein bisschen kulturelles Problem. Ja, also was die Deutschen ja auszeichnet, ist ein gerüttelt Maß an Perfektionismus. Wir wissen alle, wir bauen die besten Autos dieser Welt. Wir sind berühmt für Effizienz und all diese Dinge. Und das ist auch das, was uns gut macht. Aber man könnte das auch so ein bisschen als Erfolgsparadoxon sehen. Also das, was uns gut macht, steht uns in anderen Bereichen im Wege. Und wenn wir eben so perfektionistisch veranlagt sind, dann gönnen wir uns vieles andere eben auch nicht. Eben, dass wir mal nicht perfekt sind oder dass die Dinge nicht funktionieren oder dass dem Neuen halt einfach auch das Risiko inhärent ist. Ja?
Nehmen Sie Ihre Studenten auch so perfektionistisch wahr? Also würden Sie sagen, ja, das steht denen auch im Weg? Oder sind die sehr wagemutig und gehen tapfer voran und haben 1000 Ideen, die sie auch umsetzen?
Also ich habe jede Menge toller Studierender, die tolle Dinge auf die Beine stellen. Aber wenn ich das jetzt mal so in der Gesamtheit betrachte, dann würde ich schon sagen, was wir aus den Schulen bekommen, an die Universitäten, das ist schon auf Perfektionismus getrimmt. Also was da so aus dem System herauskommt, da haben wir ein dickes Brett zu bohren mit den Formaten, wo wir kreativ arbeiten wollen, die Leute auch erstmal wieder zu entspannen und ihnen zu erklären, dass es gar nicht so sehr um richtig oder falsch geht, sondern dass man sich eben auch ausprobieren darf.
Wie machen Sie das dann beim Bohren? Also wie helfen Sie einem Studenten oder Studentin, sich zu entspannen und zu sagen, jetzt chill erstmal und dann kannst du immer noch Perfektion machen?
Ja, also ich denke, was wir oftmals machen, ist, dass wir auch Dinge abseits des Curriculums anbieten. Das ist ganz wichtig. Also wenn Studierende nur auf Noten abzielen, auf die Credit Points, die sie damit erwerben können, damit sie dann auch in der Regelstudienzeit bleiben und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass man Dinge auch mal daneben stellt, die eben nicht so direkt studienrelevant sind, aber die Spaß machen und die Initiative fördern. Und wenn man solche Freiräume schafft und da ein bisschen eben auch diesen ganzen Prüfungsdruck herausnimmt, ja, dann kann schon mal viel passieren.
Ist unser größter Fehler beim Fehlermachen, dass wir uns zu wenig Zeit nehmen für die Dinge? Dass wir immer denken, ey, das muss jetzt sofort passieren und klappen und das muss auch langfristig klappen?
Ich glaube, nee, nicht wirklich. Würde ich jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr mitgehen. Was ich eher so sehe, ist, dass wir ein Thema haben, das ist ja schon ein kulturelles Thema. Es geht ein bisschen um die Umgebung. Ja, also es scheitert ja nicht nur eine Person oder bei einer Person klappt was nicht, sondern die hat sich auch mit anderen auseinanderzusetzen, mit Familie, mit Vorgesetzten, etc., etc. Und da ist eben die Frage, wie geht dieses Umfeld dann auch damit um? Oder was glaubt man, wie dieses Umfeld damit umgehen wird? Und viel zu oft wird etwas, was scheitert, direkt auf die Person bezogen. Ja, da sagt man, also diese Person ist schuld und das ist der oder diejenige, die gescheitert ist. Und wenn man das trennen kann, wenn man dann sich eigentlich eher mit der Sache an sich beschäftigt und fragt, was ist da gelaufen, was hätte anders getan werden können und bewertet die Person nicht, dann kommen wir schon ein ganzes Stück weit nach vorne.
Also nicht der Mensch scheitert, sondern das Projekt.
Definitiv.
Wie können wir aus Fehlern und Pleiten lernen? Das ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur und wir freuen uns auf Ihre Anrufe und auf Ihre Erfahrungen, die Sie womöglich gemacht haben und natürlich auch auf Ihre Fragen an Professor Andreas Kuckertz, den Leiter des Fachbereichs Unternehmensgründung und Unternehmertum an der Uni Hohenheim und an die Bloggerin Bella Beste. 0800 22 54 22 54 ist unsere Telefonnummer. Wenn Sie lieber schreiben, dann an deutschlandfunkkultur.de. Warum ist Scheitern in unserer Leistungsgesellschaft ein Tabu? Darüber reden wir heute bei Deutschlandfunk Kultur mit der Bloggerin und Unternehmerin Bea Beste und mit Professor Andreas Kuckertz, Leiter des Fachbereichs Unternehmensgründung und Unternehmertum an der Universität Hohenheim und mit Klaus Schmidt aus Gießen, der allerdings jetzt leider noch nicht in der Leitung ist, oder wohl? Schönen guten Morgen, Herr Schmidt.
Ja, schönen guten Morgen. Hörst du mich?
Ja, guten Morgen, Herr Schmidt.
Klasse, hallo. Ja, ich gehe davon aus, dass also Scheitern keine Mehrzahl hat. Oder kennen Sie das Wort Scheitererin? Also mir ist es unbekannt. Scheitern ist also nur einmal möglich vom Wort her. Das Zweite ist, ich denke, dass bei uns hier in Deutschland die Menschen überfordert werden. Das heißt, es gab mal eben jetzt eine Ich-AG, ein Konzept eben jetzt der Arbeitsagentur. Und da wurden die Menschen eben jetzt dazu verführt, selbstständig sich zu machen. Und nachdem sie eben jetzt ein Jahr gearbeitet hatten, selbstständig, und da ist zum, meist eben jetzt gescheitert. Und da hatten sie keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld. Das ist, war dann eben jetzt, waren dann Sozialhilfeempfänger. Und zu gleicher Zeit hatten sie ihr Eigenkapital investiert und noch Kredite aufgenommen, waren vollkommen überschuldet. Das heißt also, sie waren eben jetzt sozusagen nicht mehr fähig, sozusagen sich aus eigener Kraft nochmal aufzurichten. Und zum Dritten waren sie eben auch weg von der Arbeitslosenstatistik. Das ist eine ganz fiese Methode.
Ja, Herr Schmidt, jetzt haben Sie drei Punkte angesprochen. Ja. Fangen wir mal mit dem Scheitern an. Sie sagen, Scheitern hat keine Mehrzahl. Was meinen Sie damit? Welche Konsequenz hat das, dass Scheitern keine Mehrzahl hat?
Ja, vom Wort her ist es eben so, dass wir denken mit Wörtern. Und wenn eben die Wörter uns sozusagen blockieren am Weiterdenken, und dann hat es eine Konsequenz. Ne? Also.
Und dann sagen Sie Punkt zwei, die Bürger sind überfordert worden, indem man sie praktisch gelockt hat, sich selbstständig zu machen. Und dann haben sie sich selbstständig gemacht und dann sind sie damit baden gegangen.
Ja, häufig sind sie eben daran gescheitert, und zwar eben jetzt insofern, als dass sie eben ihr Eigenkapital investiert haben und noch Kredite aufgenommen haben. Und dann waren die eben jetzt zum Schluss vollkommen überschuldet. Das war das Zweite gewesen, was dann eben jetzt durch diese Verlockung geschehen ist mit den Menschen. Sie waren eben jetzt tatsächlich zerstört.
Herr Kuckertz, ja? Da würde mich interessieren, was der Professor für Unternehmensgründung dazu sagt.
Ja, also ich glaube, der Herr Schmidt ist da an einer ganz wichtigen Thematik dran. Wenn er sagt, Scheitern hat keine Mehrzahl, dann würde ich das jetzt mal so interpretieren, dass wir es vielleicht auch ein bisschen aufladen. Ja? Also es ist etwas Endgültiges, Einmaliges, ganz, ganz Großes. Und das ist auch das Problem, was ich so sehe. Ja? Denn mir hat mal jemand gesagt, ich scheitere nie. Ich werde erst dann gescheitert sein, wenn ich nicht wieder aufstehe. Mhm. Aber unterwegs geht unglaublich viel schief. Ja, also in dem Begriff steckt sehr, sehr viel drin, was wir vielleicht eben auch überhöhen oder überproblematisieren. Das andere ist, ich würde mal doch eine Lanze für die Ich-AG brechen. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, so aus wissenschaftlicher und auch ökonomischer Sicht, dass dieses Instrument dann irgendwann nicht mehr verfügbar war. Denn im Grunde ist es eine eine Erfolgsgeschichte gewesen. Natürlich hat das nicht in jedem Fall funktioniert. Da hat Herr Schmidt komplett recht. Es ist aber doch so, dass wir sehen, dass seit es dieses Instrument nicht mehr gibt, wir viel weniger Unternehmensgründer haben. Und diejenigen, die das damals gemacht haben, waren zwar nicht durch die Bank erfolgreich, aber viele von denen sind damit doch durchaus auf die Spur gekommen. Und ich glaube, gerade bei diesem Scheitern von Unternehmensgründung müssen wir uns auch bewusst sein. Wir haben in Deutschland immer so ein bisschen das Gefühl, wenn eine Unternehmensgründung nicht funktioniert, dann ist das am Ende schon gleich, da sehen wir so einen Unternehmer, der die Insolvenz verschleppt hat und in Handschellen irgendwo hingeführt wird. Das sind Extremfälle. Also von 300.000 Unternehmen, die im Jahr aus dem Markt austreten, gehen 10% in die Insolvenz. 30.000, das ist immer noch viel und tut immer noch weh. Und da hängen natürlich auch ganz viele persönliche Geschichten und ganz viel Leid hängt dahinter. Das ist klar, will ich alles nicht leugnen. Mhm. Aber es gibt eben auch sehr, sehr viele Unternehmensgründungen und Unternehmen, die nicht funktionieren oder die abgewickelt werden. Und das ist in Ordnung. Ja, das ist in Ordnung und hat auch keinen Schaden angerichtet. Also ich würde immer eine Lanze dafür brechen, zu sagen, dass es hier nicht immer so dramatisch sein muss, wie es auf den allerersten Blick erscheint.
Herr Schmidt, danke für diesen Anstoß aus Gießen. Frau Beste, mich interessiert in dem Zusammenhang, was Herr Schmidt auch gesagt hat, Sie haben ja mit Ihrem Mann gemeinsam gegründet. Was hieß das für Ihre Beziehung eigentlich? Also gemeinsam in die Insolvenz zu gehen.
Erstmal kommt meine Variante von damals, er ist natürlich schuld dran. Ne? Also so habe ich mir das damals zusammengereimt. Es war ja tatsächlich so, dass wir deswegen insolvent gegangen sind. Wir waren zusammen Geschäftsführer der Firma, wir haben zusammen agiert und wir haben uns bei einer Investmentrunde verstolpern. Noch genauer gesagt, mein Mann hat sich mit einem Investor angelegt und da wollen wir nicht tiefer in die Details gehen, aber irgendwann kam er zu dem Punkt, wo er sich entschieden hat, das Investment, das waren 1,5 Millionen Euro, abzusagen. So, und das war für mich, da wurde ich, beziehungsweise was heißt wurde, er hat mich in dem Fall überrollt. Ich sage jetzt im Nachhinein, er hatte recht. Das sage ich sehr ungern, weil ich in dem Moment ihm die Schuld dafür gegeben habe, dass wir dieses Geld nicht zu den Bedingungen des Investors genommen haben und nicht weitergemacht haben. Und dann kam ich zu dem Punkt, wo es auch persönlich wehtat. Einmal vielleicht noch zu der Sache von Herrn Schmidt. Insolvenz tut weniger weh, als ich dachte. Also der Insolvenzprozess an sich, können wir später mal drüber reden. Sie haben mich jetzt aber über die persönliche Sache gefragt. Also, aber es tat persönlich sehr weh, weil ich meinen Mann als schuld ansah und weil ich ihn, ich liebte ihn immer noch und ich liebe ihn immer noch, wir sind immer noch zusammen. Aber ich bin an den Punkt gekommen, wo ich ihm physisch wehtun wollte. Ich hatte so eine Aggression in mir, dass ich ihn am liebsten so buff, 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 rechts und links erwischt hätte. Und das war schwer.
Würden Sie deshalb auch sagen, das ist keine gute Idee, wenn man als Paar oder auch als befreundetes Paar zusammengründet? Mach das mal besser das alleine und mach das mal besser mit jemandem, der dir nicht so nahe steht wie der eigene Mann oder wie die Freundin?
Ich möchte auf keinen Fall generalisieren. Wir haben für uns als Paar daraus gelernt und wir würden auch immer noch in einer anderen Form zusammenarbeiten. Mit anderen Verträgen, mit einer anderen Führungsstruktur. Und das ist vielleicht auch noch mal in dieser Verallgemeinerung etwas, was ich auch unseren Hörern jetzt mitgeben möchte. Nicht immer die Menschen sehen. Jeder Fall ist ein Einzelfall. Jeder Mensch ist ein Individuum. Jeder Mensch braucht was anderes. Und ich glaube, auch jedes Paar braucht was anderes. Trotzdem gibt es Sachen, die wir daraus gelernt haben aus diesem Scheitern. Wie zum Beispiel vorher zu überlegen, wie die Sache funktionieren kann. Also sich eine Art vertragliche Zusammenarbeit vorher zu überlegen, wie es geht, ist genauso, wie ich generell für Eheverträge bin. Aber das führt vielleicht zu weit.
Nee, auch das kann ja eine Beziehung wirklich stützen. Und diese Beziehung kann scheitern, da ist es vielleicht ganz gut, wenn man so einen Ehevertrag hat. Herr Kuckertz, gute Fehler, schlechte Fehler. Es ist eine Studie von Ihnen, die Sie an der Uni durchgeführt haben. Was genau haben Sie da untersucht?
Ja, also wir haben ja jetzt, Frau Beste hat ja schon gesagt, was das so im privaten Umfeld alles bedeutet. Ja. Und wir haben uns zu der Zeit, als wir diese Studie gemacht haben, dafür interessiert, wie die deutsche Durchschnittsbevölkerung mit dem Thema auch unternehmerisches Scheitern umgeht. Also nicht wie die Profis damit umgehen, was die Banker dazu sagen oder die Berater, sondern was denkt so jeder von uns? Natürlich jetzt mal im Durchschnitt. Und das haben wir als sehr relevant empfunden, weil wir eben festgestellt haben, dass viele Menschen diese Chance einer Unternehmensgründung gar nicht für sich nutzen wollen. Weil sie letzten Endes Angst davor haben zu scheitern, weil das Konsequenzen haben kann, auch im privaten Umfeld. Ja, was passiert, wenn ich jetzt Weihnachten erzähle, ich habe ein Unternehmen gegründet und nächstes Jahr Weihnachten fragt mich dann die Großtante, und was ist draus geworden? Dann bin ich irgendwie für die nächsten 30 Jahre möglicherweise stigmatisiert, muss mich immer wieder rechtfertigen dafür, dass das nicht passiert ist. Und das hat uns irgendwie dazu gebracht, mal zu sagen, wir möchten den Deutschen mal den Puls fühlen. Wie gehen die denn jetzt wirklich damit um? Wie sehen die das? Wie schlimm ist es oder wie schlimm ist es vielleicht auch nicht?
Mhm. Wovor haben wir denn Angst? Also wenn man sagt, gute Fehler, schlechte Fehler, dann würde man ja sagen, vor guten Fehlern hat keiner Angst. Nur vor den schlechten.
Ja, das ist richtig. Ja. Und wir haben in dieser Studie unter anderem eben auch abgefragt, was sind denn jetzt Gründe, die akzeptabel sind für Scheitern? Also es mag ja Gründe geben, über die man sprechen kann. Und dann sagen alle, ja, das ist okay, das ist nachvollziehbar. Gut, dass du das gemacht hast, aber ich kann verstehen, dass das so gelaufen ist. Und dann gibt es andere Gründe, die wir dann vielleicht schlechte Fehler nennen würden, wo die Bevölkerung nicht so mitzieht und sagt, nee, das ist nicht akzeptabel, wenn das der Grund gewesen ist.
Zum Beispiel, also nennen Sie uns mal ein paar Gründe, die gut und akzeptabel sind.
Ja, also das, ehrlich gesagt, haben wir da im Prinzip schon wieder ein Problem mitgefunden bei dem, was wir dann in dieser Studie sehen. Was nicht akzeptabel zu sein scheint, ist, wenn man sagt, ja, wir haben Dinge ausprobiert, wir waren spielerisch unterwegs, wir wussten nicht so ganz, wo wir hinwollen, und dann haben wir gelernt, dass das nicht funktioniert. Der Deutsche erwartet da eigentlich immer einen klaren Plan und ein klares Ziel, und dann muss das exekutiert werden und umgesetzt werden. Aber so entsteht nichts Neues. Ja? Also da haben wir schon mal einen Bruch. Was auch dann akzeptabel ist und sind letzten Endes Dinge, die nach außen gelenkt werden können. Also wenn sie ihr Scheitern externalisieren können. Also nehmen wir mal ein Beispiel für einen Handwerksgründer, der war als Subunternehmer unterwegs und dann hat er große Kunden nicht bezahlt und dann ist man automatisch in der Insolvenz gelandet. Das sind so Gründe, diese Geschichten kennt jeder, das kann man nachvollziehen, das liegt nicht in der einzelnen Person, das liegt nicht in dem Handwerksmeister, sondern das liegt halt eben in demjenigen, der dann auf einer übergeordneten Ebene was falsch gemacht hat. Und dann ist das auf einmal nachvollziehbar.
Besser scheitern ist heute unser Thema bei Deutschlandfunk Kultur. Und wenn man am Boden zerstört ist, weil man gerade sein Studium geschmissen hat, sich die Freundin oder der Lebensgefährte getrennt hat oder aber der Traum von der eigenen Firma geplatzt ist, dann kann es helfen, zur Nacht des Scheiterns zu gehen. Denn bei diesen sogenannten Fuck-up-Nights treffen sich Menschen, die offen über ihre Misserfolge reden und dadurch vielleicht getröstet oder aber neu motiviert werden. Professor Ralf Kemmer ist Mitinitiator der Fuck-Up-Nights Berlin und jetzt am Telefon. Herr Professor Kemmer, was erlebe ich bei einer Fuck-Up-Night? Guten Morgen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, bei einer Fuck-Up-Night erleben Sie eigentlich drei Sprecher, Sprecherinnen auf der Bühne, die ihr persönliches Scheitern schildern aus ihrer eigenen Sichtweise. Und auf Business bezogen, das ist so zumindest das der Überbegriff, den wir da haben, erzählen, wie es ihnen ergangen ist. Vorher, hinterher, was dazu geführt hat, was auch teilweise ihre Learnings oder ne, ihre Reflexion daraus ist. Das erzählen wir im Publikum. Üblicherweise haben wir so 300, 350 Menschen, die im Publikum sitzen. Wir machen das alle so 2 Monate hier in Berlin. Und dann gehen sie eigentlich auch in den Dialog mit dem Publikum. Also es gibt Fragen, Antworten und hinterher dann auch nochmal kleine Diskussionsrunden jeweils.
Wieso hat das diesen drastischen Titel, Fuck Up? Was soll das heißen?
Naja, Fuck Up ist der Übertrag dessen, was wir hier über Scheitern sprechen. Also es ist nicht so der kleine Fehler. Es geht nicht darum, irgendwie etwas rauszuholen, was mal so eben passiert ist, sondern Dinge, die einen wirklich gravierend berührt haben. Dinge, die teilweise so sind, dass man sich vielleicht auch schämt dafür, dass man nicht drüber sprechen mochte bisher. das etwas ist, was auch so ans Umdenken geleitet hat. Das sind die Storys, um die es geht. Und das sind auch die, aus denen Meistern etwas herausgezogen wird, bei denen man etwas lernt. Und deswegen hat es diesen drastischen Begriff auch.
Warum ist es nötig geworden, diese Fuck-Up-Nights zu installieren? Würden Sie sagen, weil es sonst eben keine Möglichkeit gibt, sich mal mit denen, die Misserfolge haben, zusammenzusetzen? Oder warum haben Sie das mit initiiert?
Ach, im Prinzip ist es so eine Gegenkultur zu dem, was wir uns unter diesem Best-Case-Sharing kennen. Ne? Alle erzählen immer drüber, wie toll es ist und wie gut es ihnen geht und dass die Investitionsrunde geklappt hat und dass sie ein tolles Team haben und dass alles vorwärts geht. Und das Problem ist, wenn sie da im Publikum sitzen, kommen sie ganz in doof vor. Also das, was sie da so hören, ist nicht das, was sie selbst leisten können. Das hat bei ihnen nicht so geklappt und es bringt ihnen nichts. Und im Prinzip versuchen wir so diesen Freundeskreis mit ins Leben zu rufen, nämlich wenn ich über ein Problem spreche, dann kann jemand sich mit mir auch verbinden und kann mir auch helfen und kann mir auch Tipps geben und kann mir auch vorwärts helfen, wie es weitergeht. Und das ist eigentlich das, was wir mit der Fuck-Up-Night dann dementsprechend auch erreichen wollen. Und es hilft eben auch, das hat gerade jetzt einer unserer Sprecher als Mail gestern noch geschrieben, dass man sich dann plötzlich wieder in einer Gemeinschaft findet und nicht so isoliert ist. Ja. Und merkt, wenn man über Fehler spricht, den anderen geht es ähnlich. Und das machen wir zu wenig.
Also das Ziel ist wirklich der Aufbau, wenn man so will, frustrierter Scheiterer. Frau Beste, was halten Sie von diesen Fuck-Up-Nights? Ist das ein guter Zugang?
Ich halte wahnsinnig viel davon, wenn sich Unternehmer oder auch normale Menschen über Fehler und übers Scheitern und übers Fuck-up tatsächlich austauschen. Ich halte wahnsinnig viel von Reden aus Erfahrung. Wir haben es vorhin bei dem Hörercall, Herr Schmidt meinte, die Menschen wurden verführt, alle, irgendwie so eine anonyme Masse. Und ich bin wirklich gegen solche Verallgemeinerungen. Es gibt nicht die Menschen da draußen, es gibt jeden Einzelnen. Ich als Unternehmerin habe diese Erfahrung gemacht und die teile ich. Und dann finde ich nochmal 2, 3 andere, die in einer ähnlichen Situation waren und schon fällt diese Last von mir ab, dass ich sagen kann, okay, den Fehler habe ich gemacht, dafür übernehme ich die Verantwortung, da war mein Mann schuld. Und jemand anderes sagt, da war, also wie Herr Kuckertz auch gesagt hat, irgendeine externe Sache. Oder aber auch, wir lernen alle zusammen zu sagen, okay, ich habe es gemacht. Mhm. Und der Moment, wo statt die Menschen und dieser Verallgemeinerung sich auf ein Ich niederschlägt, dann weiß auch ich, was ich besser machen kann das nächste Mal. Und diese Fuck-Up-Nights sind, ich war leider noch nicht dabei, aber ich bin in einem Unternehmerclub und wir tauschen uns ähnlich aus. Und jedes Mal, wenn aus so einer Masse von böses Scheitern irgendwas kommt, jemand steht und sagt, ich hatte diese Situation, mir ist genau das passiert, danach habe ich das gemacht und das habe ich draus gelernt, dann wird eine Gelegenheit zum Lernen draus.
Herr Kuckertz, brauchen wir Nächte des Scheiterns?
Oh ja, definitiv. Also das ist etwas, es ist ja eine größere Bewegung, eine weltweite Bewegung. In vielen Ländern wird so etwas gemacht. Und es ist nicht nur ein Therapeutikum für denjenigen oder diejenige, die da auf die Bühne geht und sich dann eben entsprechend exponiert, sondern es hat auch Wirkungen in der Community, sag ich mal. Also wenn ich mir beispielsweise Zahlen anschaue, die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die füllt jedes Jahr Unternehmensgründern in Deutschland den Puls und fragt sie, was ihre größten Probleme sind. Und da war es jahrelang so, dass die Angst vor der Stigmatisierung im Falle eines Scheiterns dazu geführt hat, dass man nicht gründen wollte oder dass man gesagt hat, das ist ein großes Hindernis. Diese Zahlen sind in den letzten Jahren deutlich besser geworden. Also das heißt, über solche Veranstaltungen wie die Fuck-Up-Nights, die es ja eben nicht nur in Berlin gibt, die es in ganz Deutschland gibt, die es in Europa und in der ganzen Welt gibt, lernt man, dass es okay ist und dass andere Menschen auch damit positiv umgehen können. Und da setzt auch ein Wandel in der Wahrnehmung des Publikums ein. Also wenn wir jetzt mal ein bisschen überziehen, könnte man sagen, mancher geht vielleicht auf so eine Fuck-Up-Night, ist so ein bisschen Katastrophentourismus. Ja? Also man schaut sich dann irgendwie an, was da so Schlimmes passiert und vielleicht will man am Anfang das Ganze noch lustig finden und dann merkt man auf einmal was, dann macht es Klick im Kopf und dann merkt man, okay, ja, also da steckt viel, viel mehr mehr hinter. Und toll, was diese Person alles daraus gelernt hat. Und das kann ich auch auf mich beziehen. Also da steckt ganz, ganz viel drin. Das sind super wichtige Veranstaltungsformate.
Herr Kemmer, Sie haben die Scham angesprochen. Wie schwer wiegt dieses Gefühl bei den Menschen, die zu einer Fuck-Up-Night gehen?
Die Scham, also dass man individuell unterschiedlich, würde ich sagen. Wenn Sie auf die Bühne gehen, darüber sprechen, haben Sie natürlich schon charakterlich so eine Prägung, dass Sie sich auch offen und frei zumindest dahinstellen, was nicht jeder also gerne macht oder sich wirklich gerne exponiert auf der Bühne. Das heißt, bei unseren Sprecherinnen und Sprecher, würde ich sagen, ist da die Schamgrenze ein ganz klein bisschen tiefer wahrscheinlich. Wir haben da jetzt über 120, glaube ich, gehabt mittlerweile. Wir machen das ja schon seit 2014. Und das entwickelt sich. Also was ganz wichtig ist, es gibt so eine Art Katharsis hinterher bei den Sprecherinnen und Sprechern. Also das ist eine Befreiung, darüber mal gesprochen zu haben. Wir haben teilweise Menschen auf der Bühne, die das erste Mal diese Story insgesamt erzählen oder auch vorher für sich einmal komplett durchdacht haben. Also eben, wie wir es auch von Frau Beste gehört haben, diese Reflexion, nicht in dem hängen zu bleiben, dass man die Schuld sich jemand anderen schiebt, oder teilweise merken manche auch erst an den Rückfragen des Publikums oder auf der Bühne, dass sie da die ganze Zeit auch vielleicht Irrtum gedanklich aufgesessen sind und die Schuld jemand anders gegeben haben. Das ist das Spannende. Und wir merken, also auch nochmal sehr schön zurückzukommen, wir merken diese Gratwanderung zwischen Business und Menschen, das ist total wichtig und spannend, weil wir versuchen natürlich immer mit zu beleuchten, wie hat der Mensch sich verhalten.
Ja, apropos Mensch, ich habe eine Frage zum Umfeld auch an die beiden Herren, weil Professor Kuckert sagte was von, wie reagiert das Umfeld. Was ist Ihre Erfahrung bei den Fuck-Up-Nights? Weil ich habe jetzt mit mehreren Unternehmern gesprochen und alle sagen, das Umfeld hat eigentlich netter und hilfsbereiter und tröstender reagiert, als dass ich es mir jemals dachte. Und das deckt sich auch mit meiner Erfahrung.
Mhm. Absolut. Also vieles, was Sie gerade erwähnt haben, so entdecken wir wieder bei unseren Sprecherinnen. Das ist ja so eine kleine qualitative Marfo, die wir da haben. Und was da stark rauskommt, ist im Prinzip Transparenz und Kommunikation ist extremst wichtig und gibt immer ein Feedback, auch wenn es mal kritisch ist. Es ist meist hilfreich kritisch. Und das ist ja genau das, was ich auch vorhin meinte. Es reduziert sich dann auf den Kreis derer, die einem auch helfen wollen. Die, die einem nicht helfen wollen, fallen sowieso weg.
Ja.
Und das ist das, was man eben auch als positiv empfindet in dem Moment. Man hat eigentlich nur noch dieses Umfeld, das einem unterstützen und dementsprechend auch offen sein möchte.
Herr Kemmer, die nächste Fuck-Up-Night in Berlin ist nächsten Samstag, also am 2. November. Und dann stehen die Studienabbrecher im Fokus.
Richtig, das machen wir zum dritten Mal, ja.
Nimmt die Zahl der Studienabbrecher zu?
Ob die zunimmt?
Ja.
Oh,
also haben Sie da die Hütte voll?
Kann ich nichts Valides sagen.
Aber Sie können was Valides dazu sagen, ob das immer voller wird, wenn Sie das Thema in den Fokus rücken.
Auch schwierig. Es wird nicht insofern voller, was wir schaffen, und das ist genau das, was vorher nicht funktioniert hat. Wir schaffen es, viele davon in einen Raum zu bekommen, die darüber sprechen. Und vorher waren das immer Einzelmaßnahmen. Also wir machen das mit der IHK und mit Queraufstiegen Verknüpfung. Und die erreichen immer nur den Einzelnen in Beratungsgesprächen. Aber so dieses, wir schaffen es jetzt mal 50 oder 100 Studienabbrecher oder potenzielle Studienabbrecherinnen in einen Raum zu bekommen, das schaffen die nicht. Da haben die Formate nicht dafür. Insofern wird es bei uns voller, ja. Aber das ist auch das erste Mal, dass sie wirklich alle im Raum sitzen.
Herr Kuckertz, wie erleben Sie das mit den Studienabbrechern an der Uni Hohenheim?
Naja, also es ist natürlich schon so, dass die Universitäten ein bisschen zu kämpfen haben, würde ich sagen. Denn wir haben natürlich politisch einen Willen, eben auch die Studierendenquote entsprechend nach oben zu schieben. Und dann beißt sich das immer so ein bisschen, dass einerseits Universitäten auf einem bestimmten Niveau bleiben möchten, wollen oder sollen. Und dann wir vielleicht da will ich jetzt zwar nicht unbedingt jetzt so larmoyant werden, wie das viele dann tun, aber vielleicht nicht auch unbedingt die Leute durch die Bank an die Universitäten oder Hochschulen bekommen, für die das wirklich gut wäre, sondern die eher aus einer gewissen Erwartungshaltung des Umfeldes dahin getrieben worden sind. Da machen die Universitäten natürlich unglaublich viel, um das zu verhindern, um das Studium vielleicht noch etwas zugänglicher zu gestalten. Aber es ist ein dickes Brett. Und ja, ich habe auch viele solcher Gespräche, wo dann am Ende vielleicht auch mal die Konsequenz gezogen wird, dass es vielleicht ganz gut ist, das Studium abzubrechen und neue Wege zu gehen. Und das wird vielfach dann eben auch als Befreiung empfunden. Ne?
Die Nächte des Scheiterns können helfen, besser mit dem Scheitern umzugehen. Dankeschön, Professor Ralf Kemmer, dass Sie uns davon erzählt haben, was Sie damit initiiert haben. Und wahrscheinlich wird es nächste Mal noch ein bisschen voller. Danke. 0800 22 54 22 54 bleibt unsere Telefonnummer für Ihre Anrufe zum Thema besser scheitern. Gerne können Sie uns auch eine Mail schicken an gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Und am Telefon ist Jürgen Friedmann aus Weidenbach. Schönen guten Morgen, Herr Friedmann.
Ja, schönen guten Morgen, hallo.
Wie ist Ihre Geschichte mit dem Scheitern?
Ja, es war echt eine, finde ich immer noch nach wie vor eine gute Idee. Das war schon fast 10 Jahre her. Da waren die ganzen Themen Startup und Gründung, Crowdfunding noch ziemlich neu. Ich muss dazu sagen, es war eigentlich eine Idee, die aus einem Gespräch mit meinem Sohn entstanden ist. Es gibt einen Laptop-Taschenhersteller in Süddeutschland, der macht aus ausgemusterten LKW-Planen Laptop-Taschen, die man sich so im Web selbst zusammenschustern kann, zusammenstellen kann. Und ich bin ja Privatpilot und hatte die Idee, aus ausgemusterten Flugzeugsitzen Laptop-Taschen zu bauen. Und wir hatten von Anfang an echt ein gutes Team zusammen. Ich bin selbstständig. Wir hatten da jemanden der hat früher bei Anderson Consulting gearbeitet, also ein Unternehmensberater. Wir hatten jemanden aus der IT. Also wir hatten wirklich echt ein gutes Team und auch echt ein gutes Produkt.
Ja.
Konnten dann einen Designer aus Dänemark für die Idee gewinnen. Der hat früher mal für einen namhaften dänischen HiFi-Hersteller produziert, also wirklich einen guten Mann. Der hat uns ein Muster designt. Das hat alles so ein Apple-Look and Feel gehabt. Und wir haben tatsächlich auch Termine bekommen bei Luftfahrtgesellschaften. Wir waren in Dubai, bei Emirates. Ich darf jetzt mal die Namen nennen, weil es schon lange her ist. Wir waren bei verschiedenen namhaften Fluggesellschaften, konnten die Idee vorstellen. Aber es war damals einfach noch nicht die Zeit, dieses Nachhaltigkeitsthema, dass man Dinge nicht einfach wegschmeißt, sondern upcycelt, dass man aus einem Produkt was anderes machen kann und vielleicht noch wirklich Ideen dranhängt, die so noch nicht vorhanden waren. Das ist eigentlich das, was am meisten irgendwie wehgetan hat, dass das jetzt so noch mit 10 Jahren Zeitversatz alles ganz aktuell ist und jeder davon spricht. Und wir damals irgendwie unserer Zeit voraus waren, aber die Idee war einfach, oder der Markt war noch nicht reif für so eine Idee. Mhm. Und das ist echt schade, weil ich habe immer noch ein paar Muster zu Hause stehen und ich finde, ich habe das jetzt lang auch verdrängt oder habe auch lang nicht mehr drüber nachgedacht. Es war weniger wirtschaftliches Scheitern als ein, ja, persönliches Ärgernis. Also wir haben alle keinen wirtschaftlichen Schaden davon getragen, aber es war einfach so das Frustrierende, dass man eine gute Idee hatte und die, von denen man was gebraucht hätte, für die das vielleicht auch maßgeschneidert gewesen wäre, haben das nicht verstanden. Das
Herr Friedmann, wer weiß, wer uns zuhört. Vielleicht ruft Sie morgen jemand an, sagt, her mit deinem Produkt.
Ja, aber wir hatten einen Namen, wir hatten Design, wir hatten echt alles schon sozusagen, wir hätten sofort loslegen können. Wir haben auch keinen echten wirtschaftlichen Schaden erlitten, aber uns hat es echt frustriert, dass diese Firmen das die Idee nicht verstanden haben.
Herr Kuckertz, haben die Firmen die Idee nicht verstanden oder lag der Fehler bei Jürgen Friedmann und seinen Freunden und seinem Team? Was ist da schiefgelaufen?
Aber das jetzt ist jetzt aber eine ganz gemeine Frage.
Ja, Sie sind ja Professor für Unternehmensgründung. Sie müssen jetzt ran.
Also ich müsste sicherlich über die Idee noch ein bisschen mehr erfahren. Was ich schon mal sagen kann, ist in der Tat, Ideen haben ihre Zeit. Mhm. Ja? Es ist so, ich schaue mir das jetzt ja schon ein paar Jahre an und manche Ideen sehe ich alle 5 Jahre und dann um 2000 funktionieren sie nicht, um 2005 funktionieren sie auch nicht und um 2010 funktionieren sie auf einmal. Also Ideen haben ihre Zeit und vielleicht ist es wirklich so, dass Herr Friedmann zu einer bestimmten Zeit eben ein ungünstiges Umfeld hatte und die Sensibilität für ein Thema schlicht und ergreifend nicht da war. Bei so einer Tasche würde mich natürlich eben auch noch interessieren, war warum ist die eigentlich gut? Warum soll ich als Mensch, der eine Laptoptasche braucht, die verwenden? Denn Nachhaltigkeit ist aus Konsumentensicht erstmal nicht unbedingt der Hauptgrund, sowas zu verwenden. Ja, es muss ja auch Spaß machen, es muss ein gutes Produkt sein und so weiter. Ich sage jetzt nicht, dass es ein schlechtes war, aber sowas muss man sich da alles anschauen. Aber ein wichtiges Learning hieraus ist sicherlich, Ideen haben ihre Zeit und vielleicht macht es Sinn, die Diskussionen jetzt nochmal hochzuheben, mhm, wo Nachhaltigkeit natürlich wieder ein ganz großes Thema geworden ist.
Ja. Frau Beste.
Es gibt immer diesen Spruch, wer zu spät kommt, der bestraft, dem bestraft das Leben. In diesem Fall ist es eher, wer zu früh kommt, dem bestraft der Markt. Und es gibt auch dann noch den Spruch, wer genau richtig kommt, dem bestraft das Finanzamt. Ich denke, das Thema Nachhaltigkeit jetzt im Zeitalter von Greta und diesen ganzen Bewegungen bekommt jetzt eine erneute Chance. Und ich kriege jetzt auch mit in meinen Unternehmerkreisen und auch durch, ich mache auch Consulting nebenbei. Ich mache mit einer Geschäftspartnerin mit der Firma Hand Hackers Beratung und wir gucken tatsächlich ein bisschen in die Köpfe der Leute. Und wir haben über Umweltthemen auch schon bereits in den 2000er gesprochen. Da war niemand bereit, dafür Geld auszugeben. Und jetzt tatsächlich, seit Fridays for Future, seit ein Bewusstsein darüber entsteht, glaube ich, gerade dieser Umwelt, dieser nachhaltigen Produkten. Ich würde sagen, give it another go. Mhm. Und ich erlebe auch immer wieder, auch selbst als Unternehmerin, manche Themen, die bringt man auf den Markt und dann funktionieren sie nicht und dann funktionieren sie doch. Also ich gucke mir auch Sachen an, die jetzt auch Bastelboxen mit einer anderen, also ich habe tatsächlich auch gesehen, die Haber Digitalwerkstatt hat auch so eine Box auf dem Markt mit einer anderen Value Proposition, mit einem anderen Versprechen. Und die scheint besser zu greifen als meine tolle Box. Wir haben jetzt 3 Jahre später. Manchmal geht's.
Herr Friedmann, wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie Lust, Frau Beste sagt, give it another go. Haben Sie Lust, nochmal loszulegen oder sagen Sie nach 10 Jahren, nö, wir haben eigentlich alle keine Lust mehr, weil wir frustriert sind?
Ach, das ist so eine Mischung, weil ich das Produkt nach wie vor echt gut, also immer wieder, wenn mir es zufällig in die Finger fällt, weil ich habe die ganzen Muster und alle noch da, denke ich immer, das ist eine geile Tasche, die würde ich heute noch gerne haben. Also so, ja, dann. Weil wir hatten so Ideen auch so, also wir hatten zum Beispiel wir haben so Ideen aus der Fliegerei, die ja extrem effizient, extrem, also es ist alles redundant, wenn irgendwo ein Fehler passiert, muss es ein zweites System geben, das den Fehler auffängt und so, das ist alles so luftfahrtspezifisch. Und wir hatten die Idee zum Beispiel, dass man in die Tasche eine persönliche Checkliste integriert. Wenn ich aus dem Haus gehe, ziehe ich die kurz aus der Tasche, die ist mit so einem Federmechanismus drin. Habe ich meinen Hausschlüssel, habe ich mein Ladegerät, habe ich Fenster zu, alles klar, go. Also so diese Idee aus dem Fliegen so in den Alltag übertragen. Das waren ganz viele so Sachen, die es nicht gab und bisher auch nicht gibt. Oder halt so auch diese Leichtigkeit. Beim Fliegen muss alles leicht sein, es muss alles eine zweite, also es muss alles extrem, es darf nicht schwer sein, so ein Ding muss alles sehr effizient gebaut sein und so. Und das haben wir alles mit dem Designer umgesetzt, hatten echt coole Muster auch, hatten da Ideen, haben mit asiatischen Herstellern gesprochen, waren da echt, haben da auch persönlich viel Zeit und auch Freizeit geopfert. Und das war dann halt einfach das Frustrierende, dass diese Marketing, ich nenne es jetzt mal bewusst boshaft Marketing-Fuzzis, aus den Luftfahrtgesellschaften die Idee nicht verstanden hatten. Die wollten lieber so, was weiß ich, Schals, Becher, Schnickschnack-Zeug verkaufen. Die Idee ist bei denen nicht irgendwie in den Köpfen angekommen.
Vielleicht muss es jemand anderes verstehen, Entschuldigung. Vielleicht sind das nicht die Kunden. Also meine Erfahrung ist, vielleicht müssen es nicht die aus der Aviation verstehen und aus der Luftfahrt, sondern vielleicht haben sie einen anderen Kunden in einem ganz anderen Bereich, der das eher versteht. Vielleicht die Autohersteller oder andere, die sich mit dieser Pilotengeschichte besser profilieren können.
Herr Friedmann, erstmal vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte erzählt haben, denn man kann vielleicht jetzt wirklich mal diesen Schnellkurs, Frau Beste, machen. Wie fange ich es denn an, wenn ich gründe? Wen muss ich überzeugen? Friedmann sagt, die Marketing-Fuzzis haben es nicht verstanden. Zu wem gehe ich mit meiner Idee?
Also erstmal, wenn ich eine Idee habe, muss ich erstmal gucken, wer sind überhaupt meine Kunden? Wem verkaufe ich das? Und es gibt immer sozusagen der B2B-Markt und der B2C-Markt. Also entweder rede ich mit einem Mensch von der Straße oder ich rede mit irgendwelchen Unternehmen. Und was ich eigentlich mache und bei der Tollerbox ziemlich versäumt habe, ist einmal mich mit diesen Leuten, die es meint, zusammenzusetzen. Ein Workshop zu machen, eine Gruppe oder Interviews mit den Leuten zu reden, zu gucken, auf welches Bedürfnis kann ich einzahlen? Welches wirklich tiefe Bedürfnis hat der Mensch da draußen? Sei es denn einer von der Straße oder jemand, der in einer Entscheideretage sitzt. HR, Unternehmer, Prozessmanager, E-Commerce-Verkäufer. Was macht ihn ticken? Wo ist seine emotionale Achillesferse? Das auch psychologisch zu verstehen. Wo gehe ich da tief rein und auf welches Bedürfnis liefere ich? Und das, was ich auch noch mal als Tipp gebe, ist einfach zu gucken, was ist die eine Sache, die den Punkt macht. Es nennt sich Single-Minded Proposition. Ich habe jetzt auch gerade gehört, und da war noch eine Checkliste, und da war noch umweltfreundlich, und da war noch ein tolles Design. Was ist die eine emotionale Sache, die den Menschen packt? Und das, muss ich sagen, habe ich für mich als Unternehmerin, das mache ich auch mit Beratungskunden, dass wir da ganz tief reingehen mit auch einer speziellen Methodik und sagen, wo packe ich den emotional? Um jetzt nur schnell ein Beispiel zu geben, ich habe neulich für einen Fintech gearbeitet. Das ist eine Firma, die Immobilien-Crowdfunding macht. Und wir haben gesehen, dass das Thema Eröffnen ein wichtiges Thema ist. Also, dass die Leute, wir kriegen, indem wir ihnen sagen, wir eröffnen die Welt der Immobilieninvestments, die bislang den Family Offices vorbehalten waren, eröffnen den normalen Anleger, der gerade mal 500 Euro hat und die investieren möchte. Und dieses Prinzip des Eröffnens haben wir definiert und dann darauf die ganze Strategie machen. Aber klare Sache.
Eröffnen im Sinne von, das ist jetzt unser Markenzeichen?
Also ein Bereich, der vorher nur für ganz bestimmte, exquisite Leute vorbehalten waren, eröffnen.
Sagt Bea Beste, heute unser Gast bei Deutschlandfunk Kultur zum Thema Besser scheitern.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Gisela Steinhauer.
Schönen guten Morgen. Wie kommt das Neue in die Welt, wenn wir uns davor scheuen, Fehler zu machen? Welche Fortschritte lassen sich erzielen, wenn sich niemand traut, ein Risiko einzugehen? Und warum gestehen wir uns nicht zu, dass ein Plan, eine Beziehung oder auch mal ein Test schiefgehen kann? Das ist der Stoff fürs Gespräch heute bei Deutschlandfunk Kultur mit unseren Gästen, der Bloggerin und Unternehmerin Bea Beste und mit Professor Andreas Kuckertz, Leiter des Fachbereichs Unternehmensgründung und Unternehmertum an der Universität Hohenheim. Und Alexandra Wolters aus Weimar schreibt uns, ich war von 2012 bis 2014 selbstständig. Ich bin Logopädin und hatte ein Fortbildungsinstitut für Sprachtherapeuten als One-Man-Show gegründet. Ich war sowohl persönlich als auch finanziell erfolgreich, habe den Karren also nicht an die Wand gefahren, konnte aber irgendwann nachts nicht mehr schlafen und bekam Stresssymptome, wenn ich meinen Schreibtisch gesehen habe. Meine Gedanken kreisten 24 Stunden um meine Arbeit. Ich lag nachts wach und habe an Dinge gedacht, die ich eventuell vergessen habe. Ich denke nicht, dass ich gescheitert bin. Ich habe das Unternehmen wieder aufgegeben, um wieder ruhig schlafen zu können. Die Angst vor dem Scheitern und mangelndes kaufmännisches Wissen haben mir ein Bein gestellt. Herr Kuckertz, muss man kaufmännisches Wissen haben, bevor man ein Unternehmen gründet? Muss man sich das alles drauf schaffen oder sucht man sich ein Team zusammen?
Also ich glaube, dass man die Basics natürlich schon sehr, sehr schnell lernen kann. Man muss nur einen gewissen Willen dazu haben, sich auch eben mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Das liegt nicht unbedingt jedem, ja. Also es gibt viele kreative Menschen, die halt gerne Ideen durch den Raum werfen, die dann umsetzen und sich mit so etwas Profanem wie dem Betriebswirtschaftlichen nicht auseinandersetzen möchten. Ich persönlich würde sagen, das ist nicht so viel, dass man dann eben gleich ein ganzes Bachelor- oder Masterstudium da drauf packen muss. Man kann es eigentlich lernen. Die IHK, die können entsprechend auch helfen und tun da sehr, sehr viel. Aber man kann es natürlich auch abgeben. Also ich finde, dass man durchaus mal schauen sollte, wenn die Buchhaltung halt keinen Spaß macht, was gibt es denn als Dienstleister, der mir da was abnehmen kann? Und dann gibt man das einfach raus und beschäftigt sich mit dem Teil des Unternehmens oder des Projektes, der einem wirklich Spaß macht und für den man das auch tut.
Mhm. Mir hilft es auch immer der Gedanke, ist, ich arbeite nicht in meinem Unternehmen, ich arbeite an meinem Unternehmen. Und an meinem Unternehmen arbeiten heißt zu sehen, was fehlt mir als Kapazität, vielleicht auch als Fähigkeit. Also mir fehlt im Gegensatz zu unserer Hörerin tatsächlich die Fähigkeit, mir zu viele Sorgen zu machen. Also das heißt auch Dinge, die schiefgehen kann, zu antizipieren. Ich bin selber so ein mutiger Typ, dass ich da eigentlich denke, mir alles kein Problem und super. Also das Gegenteil davon. Menschen wie Sie sind aber gerade wertvoll für mich, weil sie mich davor bewahren, auch zu banale Fehler zu machen. Also wir einigen uns alle darauf, dass so nach dem Motto, ja, ich mache mal einen Fehler, doch nicht mit Absicht, bitteschön. Also alles, was ich voraussehen kann, ist gut. Und deswegen erstmal natürlich betriebswirtschaftlich. Man kann lernen, wie Professor Kuckert sagt, oder man kann sich die Kapazität einkaufen und jemanden dazu nehmen. Und idealerweise, ich finde Gründen immer zu mehreren immer besser. Ich bin ein Teammensch, auch wenn es mit meinem Mann damals nicht so gut ging, aber ich bleibe immer noch ein Teammensch. Ich arbeite jetzt in der Beratung mit meiner besten Freundin und ich mache das mit Überzeugung, weil sie gerade ein Mensch ist, der Dinge antizipieren kann. Und in Zusammenarbeit mit mir, so einer, der ach, alles kein Problem, ergibt sich eine gute Balance. Und das ist auch wichtig. Und nochmal eine Sache, ich kann nur jeden ermuntern, sich Leute zu suchen, die besser sind als er. Also die etwas nicht nur ergänzen, sondern mit Menschen zusammenzuarbeiten, die wirklich auch, also man sagt immer so, diese B-Leute holen sich immer C-Leute, A-Leute holen sich A-Plus-Leute. Ich bin ein guter Unternehmer, wenn ich mir Leute einkaufe oder sie auf meinem Team setzen, die sogar besser sein können als ich. Mhm. Und dann bin ich richtig gut und dann bin ich auch sorgenlos.
Ich bin sehr gespannt, wie Sven Müller so drauf ist. Er ruft uns an aus Oldenburg. Schönen guten Morgen, Herr Müller.
Guten Morgen, hallo.
Sind Sie ein mutiger Mensch?
Ich glaube ja.
Aha.
Doch, ich glaube ja.
Woran zeigt sich das?
Ja, indem ich in Oldenburg ein Kunst- und Kulturprojekt starte, wo ich gerade im Begriff bin, eine gemeinnützige Unternehmensgründung zu machen, die das Ziel hat, jungen Künstlern in Oldenburg Ausstellungsflächen zu organisieren, und zwar in den leerstehenden Ladenlokalen der Innenstadt. Mhm. Und damit spiele ich jetzt natürlich zwei Thematiken an in Oldenburg. Einmal, dass es in Oldenburg leider keine wirklich zusammenhängende Kunstszene gibt, die halt jungen Künstlern halt die Möglichkeit gibt, sich zu präsentieren. Und zum Zweiten eben das Problem der Zwischennutzung an. Also wie halt viele Kleinstädte das Problem halt eben haben, dass der Leerstand in den Innenstädten halt immer größer wird. So, das sind für mich jetzt zwei Punkte, die ich für mein Unternehmen oder für das zukünftige Projekt halt gerne bearbeiten möchte. Habe aber halt eben dadurch, dass ich halt ein gemeinnütziges Unternehmen gründe und halt hauptsächlich durch Förder- und Spendengelder sowie Sponsorengelder halt dieses Projekt halt am Leben erhalte, noch einen dritten Mitspieler, den ich überzeugen muss von meiner Idee, und das war dann in dem Fall die Stadt. Die fand die Idee bisher ganz gut. Die hat aber entscheidend leider keine Immobilie in der Innenstadt, die sie mir zur Verfügung stellen kann. Mhm. Das heißt, mein ganzes Projekt funktioniert nur dann genau in dem Falle, wie ich es mir ausgedacht habe, wenn ich jetzt noch Unternehmer oder Immobilienbesitzer, denen halt Ladenlokale in der Stadt gehören, davon überzeugen kann, diese Ladenlokale leerstehen für mich bereitzustellen.
Yeah.
Und da ich ja nun ein gefördertes Projekt bin, habe ich natürlich auch nicht die Summen, die halt eben heutzutage in solchen Ladenlokalen aufgerufen werden. Und das kann mal schnell 100, 120 Euro der Quadratmeter sein.
Mhm.
Also da reden wir dann halt eben schnell von 15.000, 20.000 Euro Miete im Monat. Das ist natürlich für ein Projekt, wie ich es jetzt vorhabe, nicht zu stemmen.
Ja.
Jetzt halt daraus resultierend wächst natürlich dann in mir, weil das ist halt eben ein wirklich dickes Brett, was ich da bohren muss, wächst natürlich bei mir dann halt auch die Befürchtung, na, kann ich das überhaupt alles so umsetzen, wie ich es mir eigentlich gedacht habe.
So, und spätestens jetzt möchte ich Herrn Kuckertz mit reinbringen, weil da jetzt so viele Aspekte schon drin sind, Herr Kuckertz. Sie als Fachmann für Unternehmensgründung, also wir haben vom Geld gehört, wir haben davon gehört, dass die Stadt Oldenburg sagt, ja, im Prinzip schöne Idee, wir haben aber keine Immobilie. Wir haben davon gehört, dass Immobilien gesucht werden. Wo packt man jetzt an? Wo sollte Herr Müller jetzt weitermachen oder wie?
Also ich glaube, erstmal finde ich das eine ganz tolle Initiative, und man kann daran eben auch schon mal sehen, dass es bei Unternehmensgründungen nicht immer nur darum geht, jetzt irgendwie ganz schnell ganz besonders reich werden zu wollen, sondern dass es vielleicht auch mal einen sozialen Impetus hat oder einen kulturellen Impetus, dass man was für seine Region und seine Stadt tun möchte, und ganz, ganz, ganz tolle Initiative. Natürlich stößt sowas Großes dann immer eben auch an auf entsprechende Widerstände. Und ich würde jetzt erstmal dazu raten, Ideen vielleicht auch mal leben zu lassen. Ja? Also das heißt, nicht nur mit dieser einen Idee da in die Diskussion mit all diesen unterschiedlichen Menschen zu gehen und die mit Gewalt davon überzeugen zu wollen, dass das jetzt eben auch die Idee ist und dass es so aussehen müsste, sondern all diese ganzen vielen Gespräche mit kompetenten Leuten dann eben auch dazu zu nutzen, zuzuhören und zu schauen, was treibt denn jetzt beispielsweise so ein Ladenbesitzer um, unter was für Bedingungen würde der vielleicht auch irgendwie was anderes machen oder wie auch immer. Und dann stellt man vielleicht auf einmal fest, okay, es ist gar nicht die erste Idee, die ich so hatte, die realisierbar ist, aber hier ist auf einmal eine ganz andere Stoßrichtung oder eine ähnliche, leicht verschobene, und dann passt man sich darauf an und dann macht man das und hat auch was Schönes erreicht. Also so ein bisschen eine Flexibilität in der Idee, im Markt für Ideen sich zu bewahren, halte ich für ganz, ganz wichtig.
Also nicht nur sagen, ich habe eine Idee, warum ziehen die anderen nicht mit, sondern das wachsen lassen.
Genau, mit den anderen machen. Ja. Also eben auch nicht, wir halten Ideen ja manchmal für sowas ganz, ganz Heiliges. Also ich hatte mal ein sehr bizarres Erlebnis, hat mich jemand kennengelernt, ich habe ihm gesagt, was mein Job ist, und er hat gesagt, ja toll, ich habe auch eine Idee, da müssen wir mal drüber reden. Dann sage ich, okay, was ist es? Und er sagt, kann ich Ihnen nicht sagen, ist geheim. Ne? So, was macht man dann? Ne? Also Ideen können nur entwickelt werden, wenn man eben auch mit den Menschen darüber spricht und wenn man zulässt, dass die Menschen diese Ideen dann eben auch mitformen.
Frau Beste. Ich habe einen kleinen psychologischen Trick. Das hat mir nicht nur im Unternehmerischen, sondern auch im Privatleben und überall geholfen. Wir neigen sehr schnell dazu, Statements zu machen. Also irgendwas zu sagen, ich habe diese Idee und das geht nicht und das hindert mich dran. Und was mir hilft, ist, das Ganze in einer Wie-Frage für mich umzuformulieren. Ich habe eine Ausstellungsfläche, ich habe diese Ideen. Wie überzeuge ich einen Unternehmer aus der Stadt, mir zu helfen? Welches Unternehmen? Wer kann mir jetzt helfen? In dem Moment, in dem ich diese Fragen stelle, dann beeinflusse ich mein ganzes Denken, weil da werde ich zielgerichteter. Und das, was Herr Müller macht, ist schon mal super richtig. Also gratuliere, Sie trauen sich hier anzurufen, Sie trauen sich, Ihr Problem zu formulieren. Und jetzt wäre meine Gegenfrage, was ist Ihre Wie-Frage an die Leute, die hier zuhören? Kann einer von Ihnen helfen oder wie können wir Ihnen auch alle helfen? Weil die meisten Menschen draußen sind hilfbereit. Aha. Und ich erlebe auch mit meinem Blog, es finden sich so geniale Lösungen, manchmal, indem man also auch soziale Medien sind dazu da, man kann diese Wie-Frage oder Wer-Frage in die Welt rausschmeißen und meistens meldet sich jemand.
Herr Müller, haben Sie eine Wie-Frage?
Ich habe sehr wohl eine Wie-Frage, ganz ungemein. So. Denn das größte Problem ist nicht unbedingt, die Immobilie selbst zu bekommen, sondern erstmal herauszufinden, wem gehört die Immobilie und wie komme ich im Konsens mit diesem Mann oder Frau, dem diese Immobilie gehört. Denn alle Immobilienverwaltungen, die beauftragt wurden von dem Vermieter, lassen mich gar nicht vordringen zu dem Vermieter, zu dem Entscheidungsträger, der letztendlich ja entscheiden könnte, oh, das ist ein gutes Projekt, das möchte ich vielleicht gerne unterstützen.
Mhm. Bei Frau Beste ging gerade der Daumen hoch, Herr Müller. Hören wir mal eben, was sie zu sagen hat.
Also ich denke mal, Sie können solche Menschen adressieren, indem Sie einen Brief schreiben, zum Beispiel eine E-Mail mit der Bitte auf die Hausverwaltung an den Besitzer dieser Immobilie weiterzuleiten. Das kann man Ihnen nicht abschlagen. Und wenn man es Ihnen abschlägt oder die Immobilienverwaltung abschlägt, ist die nächste Idee, diese Wie-Frage in welchen Medien unterzubringen. Also ich kann Ihnen direkt einen Gastbeitrag bei mir anbieten, wenn Sie Ihr Problem schildern. Ich bin zwar nur ein kleiner Familienblog, aber wenn Sie es aufschreiben wollen, stellen wir die Frage raus, vielleicht gibt es Leute in der Community, mit einer menschlichen Geschichte und mit einer Idee einfach zu sagen, wie erreiche ich denn den Menschen, der gemeint ist. Und ich mache da immer gute Erfahrungen zu sagen, schrei es raus in die Welt, publiziere es, wo ich publizieren kann, bring es in Social Media unter. Das Netz kann ein wunderbarer Ort sein, weil da viele Menschen einfach auch Dinge weitergeben und haben auch neue Ideen.
Herr Müller, vielen Dank, dass Sie uns von Ihrer Idee erzählt haben. Danke nach Oldenburg und den Link zum Blog von BR Beste finden Sie natürlich bei uns auf der Seite von Deutschlandfunk Kultur. Professor Andreas Kuckertz, Leiter des Fachbereichs Unternehmensgründung und Unternehmertum an der Universität Hohenheim, ist heute unser Gast gemeinsam mit der Bloggerin und Unternehmerin BR Beste, weil wir bei Deutschlandfunk Kultur über das bessere Scheitern reden. Und Julian Groß in Chemnitz hat die 0800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen, Herr Groß.
Einen schönen guten Morgen.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit dem Scheitern?
Ja, ich wollte mal eine andere Blickrichtung in das Gespräch einbringen, und zwar eine entwicklungspsychologische. Mhm. Und zwar glaube ich, dass die Möglichkeit zum Scheitern ja viele Chancen gibt, und dass aber die Menschheit anscheinend das Scheitern nicht als Chance wahrnimmt, sondern, wie Sie das ja auch schon besprochen haben, eher als Verlust. Und ich glaube, das fängt in der frühen Kindheit an, wo die Kinder ja sozusagen schon so erzogen werden, dass Scheitern etwas Schlechtes ist und dass man immer aufpassen muss, bloß nichts falsch zu machen, und dass auch ganz, ganz schnell Dinge ganz, ganz schlimm sind. Und ich glaube, dass wenn man sozusagen den Umgang mit dem Scheitern verändern möchte, dass man eigentlich schon da ansetzen müsste.
Und zwar wie? Hätten Sie eine Idee, wie man dann schon in der Kita oder später in der Schule mit dem Scheitern, mit den Fehlern umgehen sollte?
Na, ich kann mir vorstellen, dass wenn das Personal oder die Eltern, die mit dem Kind eben zu tun haben, wenn die das Scheitern begreifen als Chance und vielleicht nicht sozusagen hysterisch überreagieren oder im gleichen Atemzug auch schon sagen oder zeigen oder auch vorleben, welche Chancen das Scheitern bieten kann, und dann vielleicht mit dem Kind gemeinsam den Fehler verbessern oder dem Kind auch erklären, ja, was man dann vielleicht in Zukunft auch anders machen könnte und welche Vorteile das hat, dass dann das Kind einfach anders sozialisiert wird.
Mhm. Herr Kuckertz, das ist Ihr Thema, Fehlerkultur.
Ja, also ich denke wirklich, man muss sehr, sehr, sehr früh andocken. Also ich meine, das erste Positive, was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, wir haben eingangs mal über diese Studie geredet, die wir mal gemacht haben, ist, dass junge Menschen dem Scheitern grundsätzlich positiver gegenüberstehen als die Älteren. Also da ist schon mal ein gewisses Potenzial bei der Jugend noch da, was auch noch nicht komplett zerstört worden ist. Aber ich würde schon sagen, dass wir auch vielleicht ein Systemproblem in den Schulen haben, ich will jetzt hier kein Lehrerbashing betreiben, das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, sondern das ist eigentlich aus meiner Sicht ein Systemproblem, dass sehr, sehr viel geprüft wird, und im Prüfen geht es auf richtig oder falsch. Ja? Kann ja jeder Hörer jetzt mal selber kurz drüber nachdenken, ob die eigenen Kinder, Enkelkinder, wie viele Prüfungen die jetzt noch bis Weihnachten haben werden, Klassenarbeiten, Tests etc. Und alle diese einzelnen Interventionen signalisieren natürlich, du musst die Dinge richtig machen, du musst sie perfekt machen. Ja? Ansonsten gibt es keine 1,0. Das ist ein Problem. Und,
sagt einer mit einem miserablen Abi-Abschnitt, das darf ich schon mal sagen. Ne? Sie waren einer der schlechtesten Schüler aus Nordrhein-Westfalen.
Ja, und ich bin auch eigentlich auch einer, das finde ich ganz, sage ich auch immer sehr, sehr gerne. Ich bin wahrscheinlich der einzige BWL-Professor in Deutschland, der jemals ein BWL-Studium abgebrochen hat. Ja? Also, das heißt, erstmal auch schon ein Signal, ne? Es geht weiter, man muss sich selber finden, man muss seine Themen finden, und in denen man dann eben auch mal seine persönliche Exzellenz finden kann. Das ist ein Punkt. Und also Schulen senden Signale. Und wenn Sie sich jetzt mal anschauen, was Schulen vielleicht in ihren Missionen drinstehen haben, ne, sagen sie natürlich immer, wir wollen den freien, selbstständigen, mitdenkenden, mündigen Bürger erziehen und all diese Dinge. Ich glaube nicht, dass das geliefert wird im Moment, muss ich ehrlich sagen.
Frau Beste, Sie haben ja mal eine Schule gegründet.
Ich habe eine Kette von Schulen gegründet, die Formschulen, und ich wollte auch genau gegen dieses System gehen. Das ist mir in großen Teilen auch gelungen, den Kollegen gelingt es immer noch. Ich möchte eigentlich das Ganze auch viel greifbarer machen, weil wir sagen immer, und das System und sonst irgendwas. Es gibt viele tägliche Kleinigkeiten, die Lehrer und Erzieher machen können im täglichen Umgang. Und sehr viel ist Haltung und nicht Curriculum oder Tests oder keine Tests. Zwei Beispiele an dieser Stelle. Einmal möchte ich die Jenny Lisa aus meiner Tolavea-Community einmal zitieren. Sie ist Sozialarbeiterin an einer Grundschule, und sie hat hier bei mir gepostet. Sie sagt, Anführungszeichen, wenn ihr verloren habt, ist es okay, wenn ihr traurig seid. Wenn ihr das nächste Mal besser sein wollt, fragt doch die Gewinner, was sie anders gemacht haben und versucht das auch mal. Die Kinder in der zweiten Klasse habe ich damit ziemlich irritiert. Ich glaube, die Kinder in der zweiten Klasse werden sich wahrscheinlich ein Leben lang an so einem Ansatz erinnern. Und mit solchen Sachen kann man Kids begeistern. Was wir zum Beispiel in unseren Anfängen bei Forms gemacht haben, ich weiß es nicht mehr, ich bin jetzt nicht mehr da operativ tätig, aber was wir sehr oft gemacht haben, ist bei Tests zum Beispiel die Fehler nicht rot anzumarken.
Ja, okay.
Also kennen alle, ne, so diese Arbeit zurück
rot, ja.
Und das ganze Blatt ist rot. Sondern nur darunter zu schreiben, du hast 8 Fehler. Und der andere bekommt, du hast 5 Fehler. Und der andere bekommt, du hast 15 Fehler. Und dann die Kids zusammensitzen zu lassen, ihre Fehler zu entdecken. Und das Ganze auch kooperativ, zusammen. Also ich finde das auch in der Schule ein Unding, dass wir immer kleine Menschen, größere Menschen isolieren und sie immer anhand der Einzelleistung bewerten.
Wie haben die Kinder darauf reagiert?
Die Kinder haben sehr positiv darauf reagiert.
Und also, die Eltern?
Die Eltern unterschiedlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten da immer so die Anmeldung, Grundschule und Kita kamen die Eltern immer, ja, und mein Kind soll sich frei entwickeln und alles super. Bei der dritten Klasse fing es an, ja, schreiben wir hier auf Vera-Tests. Und wie ist es mit dem Vera-Test? Und das Nachbarskind kann irgendwas auswendig schon. Eltern müssen wir noch mal ein bisschen hinführen an das Thema. Das Problem ist insgesamt, dass jeder von uns ein Experte in Sache Schule ist. Mhm. Man war schon mal da, ne? Und dass es unglaublich schwer ist, diese Prägung, die Schule aus von vor 20, 30 Jahren in unseren Köpfen, das loszuwerden.
Herr Groß, was macht Sie zuversichtlich, dass da ein Umdenken in der Erziehung auch wirklich stattfinden wird? Das regen Sie ja an.
Naja, einerseits die Beiträge von Ihren beiden Gästen, die ich gerade sehr hervorhebenswert fand. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir auch, jetzt hat Ihr einer Studiogast gerade schon auch die Schule von vor 20, 30 Jahren genannt. Ich glaube, wir haben einen gesellschaftlichen Entwicklungstrend hin zu mehr Freiheit, mehr Individualität und mehr Ausgestaltung auch des eigenen Individuums. Und ich denke mir, dass automatisch mit einer solchen gesellschaftlichen Bewegung auch die Beschäftigung mit der Kindheit, der eigenen Kindheit, aber auch sozusagen der Kindheit dann der Kinder, die man hat oder die man bekommen wird, geschieht, weil vielleicht auch gesellschaftlich ein Verständnis dafür entwickelt, wie wichtig diese Phase ist.
Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf aus Chemnitz und wir haben noch eine schöne Hörerfrage von Eckhard Schwarzer aus Blickete, der schreibt uns per Mail, was unterscheidet den Misserfolg vom Scheitern? Ist der Misserfolg der kleine Bruder vom Scheitern? Frau Beste, was würden Sie sagen?
Ein bisschen schon, wobei ich da immer sagen würde, das Wort Erfolg steckt auch in Misserfolg, ja. Und für alle Ladies unter uns könnte ich sagen, ich könnte es auch interpretieren als Misserfolg. Ne? Das könnten wir uns mal auf unseren T-Shirts draufschreiben. Ich finde, Sprache prägt das Denken sehr. Und Sie kennen eigentlich dieser psychologische Trick mit so dank dem Motto, denk nicht an rosa Elefanten. Na, an was denken wir? An rosa Elefanten. Und in dem Fall mag ich das Wort Misserfolg besser, weil das Wort Erfolg schon da drin steckt. Und ich habe mich neulich auch mit meiner besten Freundin drüber unterhalten. Sie sagte, es gibt auch dieses viel zitierte Neudeutsch Trial and Error. Mhm. Da steckt auch der Error drin. Warum sagen wir auch nicht Trial and Success? Weil auch das ist drin. Und ich kann einfach nur sagen, ja, wir sollten durch Sprache tatsächlich unsere Welt prägen. Und Scheitern ist immer so ein ganz kapitales Wort. Ne? Das hat sowas von Scheiterhaufen, von gleich wirst du verbrannt. Und wenn wir von einer Fehlerkultur reden und Fehler, aus denen wir reden kann, finde ich schon super. Also ich bin immer für Chancen statt Defizitblick. Ne?
Eine halbe Stunde bleibt uns noch, um über Fehlerkultur zu sprechen bei Deutschlandfunk Kultur. Gerne auch mit Ihnen unter der kostenfreien Telefonnummer 0800 22 54 22 54 oder per Mail an gespräch@deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.
Wir sprechen heute darüber, wie wir aus Fehlern und Pleiten lernen können und tun dies mit der Bloggerin und Unternehmerin Bea Beste und Professor Andreas Kuckertz, Leiter des Fachbereichs Unternehmensgründung und Unternehmertum an der Universität Hohenheim, dessen Studenten den essbaren Löffel erfunden haben. Was ist das?
Oh ja, also das ist ein ganz tolles Projekt, auf das wir doch ziemlich stolz sind. Muss dazu wissen, dass die Universität Hohenheim eine Profiluniversität ist. Ja? Das heißt, wir sind sehr, sehr stark in Themen wie Wirtschaft, wir sind stark in Agrar und Ernährung. Und das prägt dann auch immer so die Ideen, die die Studierenden und die Mitarbeiter haben. Und jeder hat schon mal was von Mikroplastik gehört. Das ist ein riesengroßes Thema, ein riesengroßes Problem. Und die EU wird in der Zukunft dann eben auch die Einwegplastikteile, die am häufigsten verwendet werden, verbieten. Und es gibt Hohenheimer Studierende, zwei Studentinnen, die haben einen essbaren, biologisch abbaubaren und auch gut schmeckenden Eislöffel erfunden, patentiert und auch schon in den Markt gebracht. Das heißt also, in diesem Sommer gab es die ersten 500.000 Eislöffel in Deutschlands Eiscafés. Das ist eine ziemliche Erfolgsgeschichte und etwas, was uns gerade so umtreibt. Also so eine typische Idee, die aus einer Universität wie Hohenheim herauskommt.
Gut schmeckend heißt, wonach schmeckt der Löffel?
Das ist auf Kakaobasis.
Und das läuft, wie geschnitten Brot.
Das läuft, ne? Also ich meine, das hat zum einen adressierte das natürlich erstmal diese Thematik der Nachhaltigkeit. Und jetzt kommt hinzu, dass wir, die meisten Eiscafés wissen das noch gar nicht, dass wir in Zukunft diese Plastikeislöffel, diese kleinen fiesen Dinger, die dann irgendwo überall im Müll herumschwirren, nicht mehr haben werden. Ne? Da muss man sich was anderes einfallen lassen. Und das Ganze dann eben essbar zu machen, ist eine tolle Sache.
Wie haben die das bezahlt und wie viel hat das gekostet?
Oh, das war relativ wenig Geld, um das zu starten. Spoontainable ist mit einem Crowdfunding gestartet. Also da geht man ins Internet, stellt seine Idee vor und versucht dann Menschen davon zu überzeugen, das eben mit kleinen Beiträgen zu unterstützen. Ich glaube, das lief so mit einem kleinen fünfstelligen Betrag lief das los. Es gibt aber auch Unternehmensgründungen, die durchaus mit noch viel weniger Geld loslegen. Also es gibt sehr, sehr viele, wenn sie sich da Zahlen der KfW angucken, die gar kein Geld brauchen, Dienstleistungsunternehmen oder die vielleicht nur mit 1.000, 2.000 Euro starten.
Wir nehmen mal Angela Butz mit ins Gespräch aus dem Kreis Mettmann und ich bin gespannt, ob sie auch mit Crowdfunding was zu tun gehabt hat. Schönen guten Morgen, Frau Butz.
Ja, schönen guten Morgen. Also es war so, dass wir hatten eine Handelsagentur für Sportbekleidung und eine Hauptmarke ist aufgrund der Marktgegebenheiten weggebrochen und der ganze Markt hatte sich verändert. Wir sind quasi vorher zu dem Kunden immer rausgefahren und der Markt hatte dann aber verlangt, dass man einen Showroom in einem Einkaufshaus anmietet und man musste dann zu der Zeit auch die Kollektionen kaufen. Und jetzt war das Problem, dass wir eben eine neue Marke benötigt hatten. Und mein Stiefvater hat es geschafft, dass er einen Zuschlag bekommen hat für eine amerikanische technische Schiebekleidungsmarke, die allerdings in Amerika sehr etabliert war. Und die ist dann auf den deutschen Markt. Als Pilotmarkt ist sie aufgetreten. Und wir haben dann in Form von vielen freien, selbstständigen Handelsvertretern diese Marke in Deutschland etabliert. Und einer der ganz großen Clues fand ich war, dass diese Handelsvertreter hingegangen sind, weil es alles gute Skifahrer waren. Und die haben dann die Skischulen bestückt, haben diese Marke bekannt gemacht. Und daraufhin wurde dann die Marke eben auch gekauft. Die Marke wurde in guten Sportgeschäften wurde sie eingeführt. Ich bin selber in Düsseldorf in ein altes, bekanntes Sportgeschäft gegangen. Das gibt es heute nicht mehr und habe dann dort auch Verkaufsförderung gemacht und habe quasi versucht, zum Konkurrenten, wenn der Kunde reinkam, habe ich gesagt, gucken Sie mal, das ist ein sehr hochwertiges Produkt, was Sie jetzt kaufen wollen, aber versuchen Sie doch mal diese technische Schiebekleidungsmarke. Und diese Marke hat sich am Markt tatsächlich durchgesetzt.
Also eine Erfolgsgeschichte.
Ja, es war wirklich ein Drama, weil es war ja unser Ernährungsgeber, das war mehr so eine Freizeitbekleidung, für Hausanzüge, Jogginganzüge und es war eine Schieflage, weil man eben dann auch noch diesen Showroom anmieten musste und die ganzen Kollektionen kaufen musste. Was ich aber damit sagen möchte, ist mein Stiefvater hatte eine sehr gute Marktkenntnis. Mhm. Er hatte natürlich auch die Kunden, weil er schon über Jahrzehnte am Markt war. Er war sehr etabliert. Er war vor allem auch unternehmerfreudig, weil er musste ja Kredite aufnehmen. Wir hatten allerdings dann auch noch das Glück, dass in der Familie in der schweren Zeit Geld gegeben wurde, weil natürlich entstand ja auch eine Lücke. Und ich bin dann in der Zeit auch mit in das Unternehmen rein und habe das mitverkauft. Wir hatten ja jetzt nicht nur diese amerikanische Skibekleidungsmarke, sondern auch noch andere Marken. Und ich muss sagen, es war eine sehr aufregende Zeit. Und ich habe daran gesehen, was das heißt, wenn man fällt, dass man aufsteht, sucht, weitermacht. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass man gute Leute um sich hat.
Und vor allen Dingen, Frau Butz, also man kennt ja diesen Spruch, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Das ist immer so flott dahergesagt. Da hängen ja Mitarbeiter dran, wie bei Ihnen, für die man sich verantwortlich fühlt. Oder Leute, die eben beim Crowdfunding, auch wenn es aus der Familie kam, mitgemacht haben. Und dann wird es dann schwierig, Frau Beste, wenn man auf die Nase fällt, vor denen dann auch noch zu stehen. Und man hat dann einfach diese Schuldgefühle.
Das, der Punkt war bei uns, wo ich auch sage, haben wir doch richtig gemacht in der ganzen Misere, war nicht erst dann vor ihnen zu stehen, sondern die Leute ziemlich rechtzeitig mitzunehmen. Wir haben als Unternehmen Transparenz als einer der unserer Grundsätze von Anfang an gemacht und das kann ich auch jedem Startupler raten, weil jeder Startup kann sich verstolpern. Und ich kann nicht Leute einstellen mit dem Versprechen, es wird alles gut gehen, trust me. Selbst ich als unverbesserlicher Optimist sollte das nicht machen. Und deswegen ist es immer gut, also wir haben das so gemacht bei der Tollerbox damals, unsere Mitarbeiter wussten ganz genau, wo unsere Finanzen stehen. Sie wussten auch ganz genau, wie viel Geld wir noch auf dem Konto haben. Sie haben auch im Rahmen dieser ganzen Insolvenz, haben sie immer gewusst, wo wir stehen. Wann ist der Moment, wo sie sich was Neues suchen müssen und deswegen auch diese Panik nicht gehabt, weil ich finde, Panik entsteht sehr oft aus dem Gefühl, dass da irgendwas wabert, aber es ist einem nicht klar, was es ist. Und wenn man sich, oder Mann, wenn ein Team genau Bescheid weiß, da stehen wir, so viel Luft haben wir noch, dann ist keine Luft mehr drin, können wir alle viel bewusster agieren mit der Situation und viel erwachsener in einer gewissen Art und Weise.
Frau Butz, vielen Dank, dass Sie uns Ihre Geschichte aus dem Kreis Mettmann erzählt haben. Meine Frage, Herr Kuckertz, wenn man so wie Frau Butz und ihr Team oder wie viele von denen, die angerufen haben, wenn man etwas wagt, wenn man mutig ist, wenn man gründet, muss man sich darauf einstellen, dass man 60 Stunden in der Woche arbeitet und einfach eine ganze Weile lang sehr, sehr, sehr konzentriert ist auf diese Unternehmensgründung und dass da für Freizeit und Privatleben nicht mehr allzu viel Zeit bleibt und Platz?
Also in aller Deutlichkeit nein. Warum? Es hängt ja ein bisschen davon ab, was Sie tun. Ja, es gibt diese Sprüche, selbstständig heißt selbst und ständig. Da mag auch ein bisschen Wahrheit drin liegen. Und es ist natürlich so, wenn Sie jetzt basierend auf irgendeiner innovativen Technologie ein ganz neues Produkt entwickeln und erst einmal schauen müssen, wie das läuft und Sie müssen Organisationen aufbauen und so weiter, da haben Sie natürlich schrecklich viel zu tun. Was man aber auch wissen muss, ist, dass Unternehmertum durchaus auch eine Chance sein kann, die Work-Life-Balance in den Griff zu bekommen. Ja, also es gibt einen erklecklichen Teil von Menschen, die sagen, ich mache die Tretmühle in den Konzernen nicht mehr mit. Ich nehme nur noch so viele Aufträge an für mein Unternehmen, dass ich das in 20 Stunden die Woche erledigen kann. Und dann verdiene ich vielleicht nicht so viel, wie ich mal verdient habe, aber ich verdiene so viel, wie ich verdienen möchte. Und das funktioniert auch. Ja? Also das ist ein ganz buntes Feld mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen, die man da tun kann. Man kann darin komplett aufgehen. Ja, muss man auch ehrlich sein. Es kann sein, dass man 60, 80 Stunden die Woche arbeitet und nachts davon träumt. Aber es gibt eben auch Themen, die man unternehmerisch verfolgen kann, als Projekt verfolgen kann, die man einfach bewusst auf kleinerer Flamme fährt. Also da muss keiner Angst haben, sondern da muss man eigentlich eher sich selber mal in Frage stellen und sagen, was will ich erreichen und was will ich machen und sich dann eben auch diszipliniert daran halten.
Wir brauchen in Deutschland eine Kultur der zweiten Chance, sagt Andreas Kukoc, Professor an der Universität Hohenheim, heute unser Gast, gemeinsam mit der Bloggerin und Unternehmerin Bea Beste zum Thema Besser scheitern. Diese Kultur der zweiten Chance können wir uns unter Umständen auch mal im europäischen Nachbarland oder überhaupt mal in anderen Ländern angucken. Und möglicherweise hilft uns dabei jetzt Lisa Stibor. Sie ruft uns an aus Berlin. Schönen guten Morgen, Frau Stibor.
Ja, hallo, guten Morgen. Ich habe ganz lange in Dessau gearbeitet, an der Hochschule bei den Designern und Architekten, als Professorin für Gestaltungsgrundlagen. Mhm. Und da kann ich nur sagen, das Scheitern ist ein zentraler Moment, zum Experiment zu finden. Dazu diese Unsicherheit, die man oft hat, wenn man meint, einen Fehler zu machen, da kann man sich ein bisschen helfen, indem man versucht, genauer zu werden. Das heißt, hinzuschauen, welche Fehler darf ich nur einmal machen oder gar nicht. Aber bei ganz, ganz vielen Dingen öffnet der Fehler eigentlich den Blick und man guckt, oh, was kann ich anders machen und wo muss ich meinen Weg irgendwie, wo bin ich falsch gegangen und so. Und ich kann nur von einem Kurs erzählen. Ich habe das als Thema mal gemacht im Masterkurs, internationaler Masterkurs. Und die Studenten kannten mich nicht. Und habe ich als Thema gegeben, Mistake, Fragezeichen. Nein, Mistake, Ausrufezeichen. Und dann Mistake, Fragezeichen. Ja. Mit anderen Worten, dieses, was man aus der Schule von früher noch kennt, Fehler oder so. Als Ausruf erstmal und dann als Frage formulieren. Ist das wirklich was? Ist das überhaupt? Und eine einzige Frau hat sich gemeldet. Eine einzige von vielleicht, ich weiß nicht mehr, vielleicht 15. Die anderen trauten sich nicht oder weiß der Kuckuck aus welchem Grund. Und die hat ein super Projekt daraus gemacht. Und das war eigentlich nur ein kleines Wahlpflichtfach.
Nun sagen Sie, das ist ein internationaler Masterkurs gewesen. Ja, welche Nationen waren denn da versammelt?
In Dessau sind Asien, Amerika, aus verschiedensten Ländern kommen die Leute. Das habe ich jahrelang gemacht. Ne?
Und wissen Sie noch, ob die Frau, die sich gemeldet hat und da sowas Tolles rausgemacht hat?
Nein, das war eine Deutsche.
Ah ja, okay.
Das ist aber jetzt Zufall. Aber das ist der Punkt. Sie kannte mich aus einem früheren Seminar und hat gesagt, das probiere ich. Also sie hatte nicht, sie hat eine Verbindung schon zu mir als Person gehabt, emotional, und nicht so viel Angst vor dem Thema gehabt. Sie hat die Angst beiseite schieben können. Ja. Das war so ein großer, wie soll ich sagen, Grundsatz in meiner Lehre sowieso. Ich sage, die Angst, die lasst da draußen vor der Tür. Ja. Hier könnt ihr ausprobieren.
Das ist toll, denn Herr Kukoc, wir haben ja auch schon über die Angst gesprochen. Und ich würde gerne diesen internationalen Masterkurs, von dem Frau Stibor erzählt hat, nehmen für die Frage, was können wir uns eigentlich von anderen Ländern abgucken in puncto Fehler machen, Fehlerkultur? Weil Sie ja sagen, wir brauchen eine zweite Chance bei uns in Deutschland.
Also ich glaube, was wir uns da angucken können ist, oder vielleicht was wir lernen können, ist, dass wir als Deutsche nicht die Einzigen sind, die dann ein Problem haben. Ja, also es gibt auf gesamteuropäischer Ebene gibt es Initiativen, wo das erkannt worden ist, dass es in vielen europäischen Ländern ähnlich aussieht. Auch ist es ja so, dass wir jetzt manchmal denken, in Amerika über den großen weiten Teich wäre alles viel, viel besser. Ist aber eigentlich auch nicht so. Ja? Also die viel gerühmte Fehlerkultur, die wir den Amerikanern immer zuschreiben, die finden wir in solchen berühmten Gegenden wie dem Silicon Valley. Aber gehen Sie mal in den Bible Belt oder in die Kornkammer Amerikas oder was weiß ich auch immer und dann sieht das alles schon ganz anders aus. Dann sieht es auf einmal so aus wie bei uns. Ja? Da sollten wir vielleicht auch daraus lernen, dass wir uns nicht zu sehr selbst zu kasteien haben, dass wir nicht die Einzigen sind, die das Thema überhaupt in den Griff kriegen müssen. Es ist also keine deutsche Krankheit in dem Sinne, sondern es ist eher was Menschliches. Und wenn man das schon mal erkannt hat, dann ist man vielleicht auch schon wieder ein Stück weit nach vorne.
Frau Beste, Sie sind in Rumänien geboren, der Vater ist Franzose, Sie sind sehr international und europäisch unterwegs. Ist die Fehlerkultur eigentlich überall gleich?
Sie ist nicht überall gleich, aber sie ist überall gleich schlimm, wenn sie zuschlägt. Es hat auch was mit dem Hintergrund der Familie, wie man sich traut. Mein Vater war ein sehr fortschrittlicher Mensch, auch zwischen den Ländern, zwischen Rumänien und Frankreich. Der hat in Rom studiert, gewandert. Der hat auch immer gesagt, es hat auch was mit diesem, das haben auch einige Hörer gesagt, mit dem Thema Scham. Wie sehr man sich schämt, wie sehr man sich mit diesem Blick von außen betrachtet. Meine Großmutter war immer da, was sollen die Leute denken? Mein Vater meinte so, das, was ihr IQ hergibt irgendwie. Und genau das ist das Thema. Und ich kann es auch noch mal sagen, ich hatte schon vorhin bei den Fuck-Up-Nights gefragt, ich habe gute Erfahrungen gemacht mit dem Thema Scheitern. Ich habe ein Umfeld, ich hatte nie so viel Schokolade geschenkt bekommen wie damals, als wir insolvent gegangen sind. Also manchmal ist es nicht tatsächlich, wie die Leute reagieren, sondern wie Menschen denken, dass andere reagieren würden aus einem sehr negativ getriggerten Potenzial heraus.
Frau Stieber, danke schön für Ihren Anruf aus Berlin. Tim Verbarg schaffen wir noch. Er ruft uns an aus der Nähe von Bremen. Guten Morgen.
Guten Morgen zusammen in die Runde. Hallo.
Wie ist Ihre Erfahrung? Wie ist Ihre Geschichte?
Ja, ich bin selber nicht gescheiterter Gründer einer Ich-AG tatsächlich.
Juhu! Bravo!
20 Jahren habe ich mich selbstständig gemacht als Unterhaltungskünstler und Pianist.
Vor 20 Jahren und das läuft und läuft und läuft.
Und das läuft und läuft. Ja, also ich mache nebenbei noch ein bisschen Gartenbau, aber ich sag mal so, es ohne diese Unterstützung wäre es wahrscheinlich nicht, hätte es nicht funktioniert. Und was natürlich auch sehr helfend ist, ist einfach diese Solidarität über die Künstlersozialkasse. Ich glaube, ohne das wäre es auch nicht gegangen.
Wie sind Sie da vorgegangen? Was haben Sie alles bei dieser Neugründung oder vor allen Dingen vor dieser Neugründung bedacht?
Naja, ich habe gedacht, wenn du es jetzt nicht machst, mit Anfang 40 den künstlerischen Weg mal zu versuchen, dann wirst du es dir am Ende deines Lebens vorwerfen. Also mach's endlich mal. Ich spiele seit meinem 6. Lebensjahr Klavier und schreibe seit meinem 16. Lebensjahr Lyrik und habe dann die Comedy mit dazu genommen und habe erste Workshops, also ich habe nie eine Theaterschule von innen gesehen, ich habe Workshops besucht und mein erster Regisseur hat gesagt, jetzt kommt das Thema Scheitern, es wäre total wichtig, auf der Bühne auch zu scheitern. Und in dem Augenblick, wo zum Beispiel der Schauspieler tatsächlich scheitert, einen Texthänger hat oder irgendwas, dann erkennt man, ob er wirklich einer ist.
Mhm. Und würden Sie spannend. Sagen, das war so?
Ja, das ist, ganz sicher ist das so. Ich bin ja auch Musiker, Pianist, ich mache sehr viel Improvisation und da dürfen Sie eigentlich gar nicht genau wissen, wohin der Weg geht. Er verglich das immer so, man muss als Schauspieler bereit sein, in so einen dunklen Tunnel hineinzugehen und dann zu gucken, was passiert. Ich glaube, wir bekommen es nur von Anfang an abtrainiert. Ich habe nie verstanden, warum man für Fehler in der Schule eigentlich bestraft wird, wenn man doch aus ihnen lernt. Das hat mir noch nie jemand erklären können.
Mhm. Herr Kuckertz, es gibt keine Unternehmensgründung, sagen Sie, ohne das Risiko des Scheiterns. Muss jeder von uns, jede von uns, die so wie Tim Verbarg sich selbstständig machen möchte, das immer im Hinterkopf halten, dass es auch schiefgehen kann?
Ja gut, also man muss sich ja ehrlich machen, ja. Und das ist, scheint ja so zu sein, dass das etwas ist, was doch noch nicht jeder verstanden hat. Also ich habe da Zahlen, dass mir 2 von 5 Deutschen sagen, dass man kein Unternehmen gründen solle, wenn das Risiko des Scheiterns bestünde. Und das Risiko des Scheiterns besteht ja schon, wenn sie morgens aus dem Bett aufsteigen. Ja, also es ist immer was da, ist das, was schiefgehen kann. Und ich fand, was Herr Verbarg jetzt gesagt hat, sehr schön, dass einen das, wenn man das vielleicht auch umarmt und in Teilen auch mal kontrolliert anstrebt, dann führt einen das natürlich auch zu den ganz besonderen Momenten. Ja? Also der Schauspieler, der Künstler, der immer defensiv und konservativ geblieben ist, ist wahrscheinlich gar kein Schauspieler und Künstler, sondern derjenige, der die entsprechenden Untiefen dann auch mal ausgelotet hat, im vollen Bewusstsein, dass das nicht funktionieren kann. Das ist der Mensch, der was Großes und Vernünftiges erreichen kann.
Hm. Herr Verbarg, vielen Dank für diesen Anruf. Weiterhin viel Erfolg, noch gute 20 Jahre.
Und viel Vergnügen weiterhin.
Schön, dass Sie uns diese Erfolgsgeschichte der Ich-AG Tim Verbarg erzählt haben. Dankeschön. Ganz kurz nochmal dieses Ausstiegsszenario, Herr Kuckertz, sollte man sich vorher überlegen, ja?
Also das finde ich schon. Wir sagen immer, dass man, damit es nicht eskaliert, im Vorfeld mal definieren sollte, ich habe da eine Idee, wie viel Zeit will ich der geben, wie viel Ressourcen bin ich bereit, da drauf zu lenken. Und dann sagt man halt mal, gut, die Idee ist mir 5.000 Euro und 3 Monate Arbeitszeit wert. Und wenn ich dann die Signale kriege, dass es funktioniert, dann mache ich weiter. Und wenn ich bis dahin die Signale nicht bekommen habe, dann breche ich es ab. Und das ist auch etwas, was einem die Angst vom Scheitern nehmen kann, wenn man im Vorfeld einfach mal definiert hat, wie schlimm es denn überhaupt grundsätzlich werden könnte. Deswegen halte ich das für eine ganz wichtige Übung.
Frau Beste, würden Sie nach all dem, was Sie so auf die Beine gestellt haben, sagen, je mehr Sie ausprobieren, desto erfolgreicher werden Sie? Wäre das so Ihr Schlusstipp an die Hörerinnen und Hörer?
Ein volles Ja. Und das, was auch bei Tim Verbaag drinsteckt, das war dieses Thema. Ich würde immer mehr bereuen, Dinge nicht getan zu haben, als sie getan zu haben. Das heißt, wenn ich da stehe und denke mir, okay, voll gegen die Wand gelaufen, blutige Nase geholt, aber letzten Endes der gute alte Spruch, auch wenn ich auf die Nase falle, bin ich immer noch einen Schritt weiter. Und ich kann das einfach nur weitergeben an alle. Sorgen, oh Gott, was kann alles schiefgehen, ist auch ein Missbrauch von Fantasie, weil ich kann die Fantasie dahin kanalisieren, wie kann ich es machen, damit es gut geht.
Sie haben, um sich nicht von Ihrem Mann zu trennen, ein Buch geschrieben. Was gibt es für andere Möglichkeiten, damit einem die Ehe nicht komplett um die Ohren fliegt?
Ich habe da meinen Ärger verarbeitet in einem Kinderbuch. Ich glaube tatsächlich drüber reden, Erfahrungen erzählen, mit Menschen weiterteilen, erzählen, was habe ich falsch gemacht, in welcher Situation war das. Das schafft ein allgemeines Wissen und ich kann einfach nur die Leute ermuntern, die mal auf die Nase geflogen sind und sagen, okay, Fehler gemacht, ich übernehme die Verantwortung, ich lerne draus, ich entschuldige mich auch bei anderen. Und ja, einfach weitermachen.
Ich danke allen, die uns angerufen haben, die uns vom Weitermachen und vom Scheitern und vom Wiederaufstehen erzählt haben. Ganz herzlichen Dank an die Bloggerin und Unternehmerin Bea Beste und an Professor Andreas Kuckertz, den Leiter des Fachbereichs Unternehmensgründung und Unternehmertums an der Universität Hohenheim, der so tolle Eislöffel machen lässt. Die kann man essen. Dankeschön für Ihre Erfahrungen, für Ihre Erzählungen. Schönes Wochenende.
Vielen Dank.
Danke Ihnen.